Ich sehe sie schon durchs Fenster spinksen. Diese selbsternannten Hilfs-Sheriffs, die dann in die Kneipe schauen, ob einer raucht. Und wenn ja, schnell nach Hause online eine Beschwerde ans Ordnungsamt. Ach, geht gar nicht mehr. Die Stadt Köln hat das entsprechende Formular ja nach einem Shitstorm wieder aus dem Netz genommen. Egal, in der Grundschule hat man das Petzen genannt, wenn ein Kind sich bei der Lehrerin beschwert hat, weil ein anderes Kind gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat. Beliebt hat man sich damit nicht gemacht. Guido Strack ist Vorsitzender des Vereins Whistleblower e.V. Ich habe ihn gefragt, in welchem Punkt sich das Whistleblown vom Petzen unterscheidet.
Ja, nicht viel, würde ich mal sagen, weil in beiden geht es darum, auf Missstände hinzuweisen. Und das tut ja auch derjenige, der auf den Verstoß gegen das Nichtrauchergesetz zum Beispiel hinweist.
Das heißt, wo würden Sie diese Online-Beschwerde über Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz ansiedeln, die die Stadt Köln da einführen wollte?
Naja gut, Whistleblowing ist im Normalfall beschränkt auf den Innenbereich. Das heißt, ein Insider, der auf Missstände in seiner Organisation, Unternehmen, Behörde, was immer hinweist, insoweit würde das nicht runterfallen. Aber letztlich geht es auch darum, auf Rechtsverstöße hinzuweisen. Und das ist eigentlich ein Kernelement auch beim Whistleblowing.
Im Deutschen gibt es ja so richtig kein Wort, das diesen englischen Begriff Whistleblowing wiedergibt. Dieses deutsche Wort petzen oder verraten, das ist ja sehr negativ besetzt. Heißt das dann auch für den Menschen, der das tut, für den Whistleblower, dass ihm ein sehr negatives Image anhaftet?
Es kann ihm zumindest blühen, dass ihm ein negatives Image angehaftet wird, ja.
Ihnen selber ist das ja auch so gegangen. Ich versuche mal den Fall so ein bisschen zu rekapitulieren. Sie waren Beamter bei der EU-Kommission, haben dann bei der Antikorruptionsbehörde OLAF über ein fehlerhaftes Vergabeverfahren informiert. Diese Ermittlungen haben aber so richtig zu nichts geführt, wenn man das mal so ein bisschen salopp zusammenfassen darf. Und Sie haben das nicht gut weggesteckt. Sie müssen früh pensioniert werden, haben eine Depression bekommen. Was war so schlimm, dass Sie das so hart getroffen hat, diese Erfahrung, Whistleblower gewesen zu sein?
Ich denke, das Problem war halt einfach nicht damit klarzukommen, dass das, was eigentlich erwartet wird, was gemacht wird, was ja auch alle sagen, dass man gegen Korruption ist, dass man Missständen nachgeht, dass das einfach nicht passiert.
Was haben Sie konkret angezeigt oder bemängelt?
Es ging nicht so sehr um Vergabeverfahren als solches, sondern das, was danach passiert. Wir hatten also Sachen nach außen vergeben und die Arbeit wurde einfach schlecht gemacht. Und statt dann Vertragsstrafen zu verhängen, was vorgesehen war, und statt dem Auftragnehmer richtig Druck zu machen und dafür zu sorgen, dass keine Steuergelder rausgeworfen werden, hat man einfach den Vertrag geändert und den halt so locker ein paar Millionchen hinterhergeworfen letztlich.
Und das wollten Sie nicht hinnehmen. Ich nehme mal an, das passiert in der EU jeden Tag mehrmals. Warum haben Sie gesagt, kann ich nicht tolerieren, das muss ich verraten?
Naja, es war ja sogar meine rechtliche Pflicht, darauf hinzuweisen, weil die EU zu dem Zeitpunkt, nachdem ja 1999 die ganze EU-Kommission zurücktreten musste wegen einem anderen Whistleblowing-Fall, dann haben die halt eine gesetzliche Regelung geschaffen, dass die Beamten verpflichtet sind, auf finanzielle Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als dieser Pflicht nachzukommen. Also ich habe ja auch erstmal versucht, dem Ganzen aus dem Wege zu gehen. Ich habe also zunächst meine Stelle gewechselt und es hat mich aber nicht losgelassen. Und dann kam halt diese Rechtspflicht dazu. Und ich bin halt von der Ausbildung her auch Jurist. Und das heißt also, Rechtsnormen sind mir auch wichtig. Ich habe ein ziemlich ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und ich konnte es einfach nicht auf sich beruhen lassen. Und hatte eigentlich auch, und das ist eigentlich auch ein Wort, was man viel hört, wenn man mit Whistleblowern redet, naiv darauf vertraut, dass diese neue Herangehensweise an Korruption, die ja offiziell verkündet wurde, dass das auch wirklich so gemacht wird. Und letztlich wurde ich als derjenige hingestellt irgendwo, der sich nicht korrekt verhalten hat.
Und das hat Sie schwer getroffen.
Und das alles zusammen hat mich sehr schwer getroffen.
In Ihrem Verein sind ja auch andere Menschen organisiert, die diese Erfahrung gemacht haben, die mal als Whistleblower sozusagen unterwegs waren, Missstände aufgedeckt haben. Haben die alle ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also es gibt in der englischen Whistleblowing-Literatur gibt es so den Begriff Life-Changing Event. Das heißt, es ist also wirklich etwas, was das Leben verändert. Und die einen kommen damit besser klar, die anderen kommen schlechter damit klar. Es hängt viel damit zusammen, was man an Unterstützung hat. Also die hessischen Steuerfahnder zum Beispiel waren ja immerhin eine Gruppe. Das heißt, die konnten sich auch gegenseitig nochmal unterstützen, haben auch Widerhall dann in den Medien auch gefunden. Und auch Anerkennung durch diesen Whistleblower-Preis und andere Geschichten. da gibt's halt dann nochmal andere Möglichkeiten, die Dinge zu verarbeiten, als wenn man diesen Widerhall nicht findet.
Sie kämpfen ja nun mit Ihrem Verein für den Schutz von Whistleblowern, für eine Förderung auch des Whistleblowings. Was wollen Sie konkret erreichen?
Wir wollen eigentlich erreichen, dass die Leute nicht mehr schweigen und wegsehen und wegrennen, wenn es irgendwo Missstände gibt. Denn es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, mit Missständen umzugehen. Im Englischen Voice, also Whistleblowing, daneben aber auch Neglect, wegsehen, schweigen und Exit. Also man wechselt die Stelle, versucht aus dieser Situation rauszukommen. Und die beiden anderen Lösungen außerhalb des Whistleblowings führen halt dazu, dass der Missstand bestehen bleibt, sich munter weiter wachsen und gedeihen kann und dass auch erhebliche Kosten entstehen. Also die Motivation derjenigen, die wegsehen, die sinkt ja auch. Die intrinsische Motivation, die Identifikation mit dem Arbeitsplatz sinkt ja in dem Moment, wo ich sehe, da ist ein Missstand und es passiert nichts. Selbst wenn ich mich dann selber entschließe, wegzusehen. Das heißt, wir wollen einfach den Leuten die Möglichkeit geben, die sie heute vielleicht kaum haben, sich auch für Whistleblowing zu entscheiden. Das heißt nicht, dass jeder in jeder Situation unbedingt dann auch zum Whistleblower werden soll, sondern es ist letztlich, muss es immer eine persönliche Entscheidung sein. Ist mir die Sache wichtig? Will ich da drauf hinweisen? Oder geht es wirklich nur um eine Lappalie und ich will da nicht als Oberpetze erscheinen?
Guido Strack vom Verein Whistleblower e.V. Vielleicht sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die Antikorruptionsbehörde OLAF von der Europäischen Union, von der im Gespräch auch die Rede war, dass die eine sehr selbstzufriedene Jahresbilanz vorgelegt hat. Über 400 Betrugs- und Korruptionsfälle seien da letztes Jahr untersucht worden. Und besonders zufrieden übrigens hat sich der OLAF-Chef über die Deutschen geäußert. Die hätten besonders viele Fälle von Betrug oder Korruption gemeldet.